Also wenn ich an meinem Kind eine Veränderung bemerke, dann sollte ich auf jeden Fall nachfragen.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfannig-Bichler, ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Von Aggression über Essstörung bis hin zu Zwangsverhalten. Laut UNICEF zeigen rund 24% der Kinder und Jugendlichen in Österreich im Laufe ihrer Entwicklung zumindest Symptome einer psychischen Erkrankung. Circa 18% der 10- bis 19-Jährigen leiden unter psychischen Problemen. Welche Erkrankungen das konkret sind, inwiefern die Pandemie für die hohen Zahlen verantwortlich ist, aber auch wie die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Fall des Falles helfen kann, weiß mein heutiger Gast, Professorin Dr. Isabel Böge, Leiterin der Klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Sehr geehrte Frau Professor Böge, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Ein 13-Jähriger, der plant, seine Mitschüler und seine Lehrerin zu erschießen und das auch tut, drei Burschen, die ein 10-jähriges Mädchen ermorden oder zwei Mädchen, die ihre Freundin umbringen. Das sind drei der unglaublichen Taten, die in den vergangenen Monaten tatsächlich von Jugendlichen begangen wurden. Frau Professor Böge, ist das die Spitze des Eisbergs oder die Ausnahme der Regel, wenn es um Gewaltbereitschaft von Jugendlichen geht?
Das sind schon sehr außergewöhnliche Fälle, die ich tatsächlich als eine große Ausnahme von der üblichen Gewaltbereitschaft von Jugendlichen sehen würde, wo ich auch zugrunde legen würde, dass es wahrscheinlich von vornherein eine Störung dort zugrunde gelegen hat im Sinne von einer Impulskontrollstörung oder einer fehlenden Aggressionshemmung, die bei den Jugendlichen vermutlich auch vorher schon eine Rolle gespielt hat. Das werden nicht ganz unauffällige Jugendliche gewesen sein.
Aber warum diese Häufung?
Es ist im Augenblick sehr cool, was sehr Außergewöhnliches zu machen. Man versucht sich zu präsentieren, man versucht sich in sozialen Medien zu präsentieren, man versucht irgendwie sich in der Klasse zu positionieren. Es gibt mehr kalte Aggressivität, also wir unterscheiden zwischen heißer Aggressivität, die ist sehr reaktiv auf eine Provokation, jemand beschimpft mich, ich gehe hoch, ich habe einen hohen Blutdruck, und kalte Aggressivität, die ist eher geplant, ich nehme was vorher mit, ein Instrument, um jemand anderem weh zu tun, habe einen ruhigen Ruhepuls und reagiere in dem Moment auch nicht auf was in dem Moment passiert, sondern vielleicht was wochenlang vorher passiert ist. Und davon haben wir in Zeiten von Corona, wo weniger soziale Kontrolle war oder weil die Kinder mehr zu Hause gesessen haben, weniger gleichaltrigen Gruppenbildung war in der Sozialisierung, ein Stück mehr.
Sind Jugendliche generell gewalttätiger geworden?
Eigentlich interessanterweise im Gegenteil. Also vor der Zeit von Corona hatten wir 50% der Aufnahmediagnosen wegen Aggressivität und Impulsdurchbrüchen und ungefähr 30% Depression und Angst. Inzwischen hat Depression und Angst das weit überholt und wir haben ungefähr nur noch 30% Störung des Sozialverhaltens mit Impulsdurchbrüchen und dafür sehr viel mehr Depression, Angst und Zwang.
Was mir so eigenartig vorkommt, ist dieser Plan bei jungen Kindern, was Schlimmes zu tun.
Na, es gibt so zwei Faktoren, die, glaube ich, eine Rolle spielen. Das eine ist, in sozialen Medien ist alles möglich. Da kann ich unendlich viele Menschen theoretisch umbringen in irgendwelchen Spielen und es passiert nichts in der Konsequenz. Ich habe weniger gehabt in den letzten 3 Jahren, ich sage mal, die Schulhofbildung, also wo ich mich in Gruppen behaupten muss, wo ich mich vielleicht auch verbal zur Wehr setzen muss, wo ich soziale Kompetenzen aber auch lerne. Und ich habe weniger Gespür für die Gleichaltrigen, was kommt gut an, was kommt schlecht an. Also insofern ist ein Teil dieser soziale Lernfaktor weggefallen und gleichzeitig die Fantasiewelt, die virtuelle Welt mehr in den Vordergrund gerückt. Und aus der Mischung heraus gibt es eben tatsächlich Jugendliche, die planen ziemlich grausame Taten und dann aber in der Realitätsverkennung sind, dass es tatsächlich auch eine Umsetzung dazu gibt.
Laut UNICEF zeigen 24% der Kinder und Jugendlichen in Österreich im Laufe ihrer Entwicklungen Symptome einer psychischen Erkrankung. Welche Erkrankungen sind das?
stehen sehr im Vordergrund. Die Depressionen, ein Jugendlicher sagt immer mal, ich bin mal Depri, das ist nicht gemeint, sondern es sind schon auch die langanhaltenden Stimmungsschwankungen oder auch Stimmungstiefs gemeint. Das sehen wir häufig. Wir sehen häufig selbstverletzendes Verhalten oder auch impulsive Suizidalität im Sinne von, mein Freund hat sich getrennt und deswegen möchte ich mich jetzt umbringen. Wir sehen Ängste und Zwänge, die uns verhindern, den Schulalltag zu meistern. Und wir sehen natürlich auch die Impulsdurchbrüche, die entweder mit dem ADHS verbunden sind, also mit der Hyperaktivitätskonzentrationsstörung, oder aber der Störung des Sozialverhaltens, wo ich mehr in dissoziale, provokative Verhaltensweisen gehe.
Inwiefern ist die Corona-Pandemie, die Sie ja bereits angesprochen haben, für die hohen Zahlen verantwortlich?
Die Corona-Pandemie hat es, glaube ich, sehr verdeutlicht, was wir an Problematik vorher schon in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hatten. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie sind bei uns ja die Zahlen erstmal zurückgegangen, weil die Kinder nicht mehr zu Hause, nicht mehr im Schulalltag waren. Die ganzen Schulprobleme wegfielen. Die Schulverweigerer waren sehr glücklich, weil sie durften zu Hause bleiben. Und gestiegen sind die Zahlen dann im zweiten, dritten Jahr und sind aktuell auch schon wieder rückläufig. Mit der Reintegration in die Schule, mit der Reintegration ins soziale Leben und damit hatten die Kinder, die vorher schon belastet waren, deutliche Schwierigkeiten, kamen nicht mehr gut zurück in ihren sozialen Kontext und haben daraufhin Störungsbilder entwickelt.
Und von welchen Störungsbildern spricht man? Was gibt es für Krankheitsbilder? Gibt es da besondere oder?
Man hat ja erst mal festgestellt im zweiten Jahr, dass die Kinder belasteter sind. Damals hatten wir noch überhaupt keine Zunahme an handfesten psychiatrischen Diagnosen. Die haben wir jetzt eigentlich erst im dritten Jahr gehabt. Primär Stimmungseinbrüche, sozialer Rückzug mit eben Depression als großem Überbegriff darüber. Die zweite Erkrankung, die völlig durch die Decke gegangen ist, ist die Magersucht. Das war sehr spannend. Es hat keiner damit gerechnet, ist aber weltweit, dass magersüchtige Patienten ungefähr 10-15% gestiegen sind in der Frequenz. Und die dritte sind Ängste, die können sehr global sein, Angst vor der Welt, Angst vor dem, was in der Welt passiert. Die können auch spezifisch sein auf Leistungsängste in der Schule, dort nicht mehr mithalten zu können, weil ein Defizit entstanden ist in der Zeit. Oder eben auch soziale Ängste, sich nicht mehr in der Lage fühlen, in eine soziale Gemeinschaft rauszugehen.
Warum die Magersucht?
Die Magersucht ist oft eine Erkrankung, ja gerade bei Mädchen, wo sich, die sich gegen sich selbst, gegen seinen eigenen Körper geht, hat was sehr Aggressives dahinter und gleichzeitig braucht es aber den sozialen Kontext. Ich möchte schön sein für andere, ich möchte dünn sein für andere. Und das sind Mädchen, die tatsächlich im Rahmen der Corona-Pandemie nicht mehr in der Lage waren, im sozialen Kontext anzudocken, dann versuchen, einen Bereich gesucht haben, wo sie eine Kontrolle haben können, weil ihr Leben war außer Kontrolle geraten. Das Essen können sie kontrollieren, sie kriegten dafür Aufmerksamkeit. Sie waren plötzlich wiederum im sozialen Kontext und hatten ein Thema, mit dem sie sich beschäftigen konnten. Das sind alles verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen.
Sie haben auch vorhin die sozialen Medien wie Insta, TikTok erwähnt. Welche Rolle spielen dann auch die Computerspiele in dieser Zeit?
Die Medien haben eine große Rolle gespielt. Man hat auch gesehen, dass der Medienkonsum von durchschnittlich 3-4 Stunden auf 5-6 Stunden hochgegangen ist. Und das ist auch mehr oder weniger so geblieben. Also es ist nicht wieder zurückgegangen automatisch. Wir sind gerade ein bisschen rückläufig. Ich vermute, in 1-2 Jahren sind wir wieder bei den 4-5 Stunden im Durchschnitt. Weil einerseits ja die Schule plötzlich auch über Medien lief, also man hat sich in den Medien getroffen, man hat da seine sozialen Kontakte gesucht und hat dann eben, wenn man nichts zu tun hatte und sich gelangweilt hat, weil eben nicht alle Eltern Zeit hatten, sich dann mit den Kindern zu beschäftigen, die zu Hause waren, sich an Computerspielen orientiert und ist dort viel mehr in die Medienwelt reingezogen worden. Also wir sehen tatsächlich einen großen Zugang der virtuellen Welt. Und in der virtuellen Welt kann jemand mit einem geringen Selbstbewusstsein, mit sozialen Problemen natürlich jeder sein. Das kann keiner kontrollieren, er kann sich anders präsentieren, hat dort dann Freunde, hat dort sein soziales Netz. Und das ist schwer, wieder in die Realität rüberzulagern.
Gibt es eine Formel, wie viel soziale Medien den Kindern gut tut?
Also durchschnittlich sagt man tatsächlich, dass diese 4-5 Stunden pro Tag in Ordnung sind, sofern noch soziale Kontakte bestehen. Also wenn ich sozusagen aus der Schule komme um 14 Uhr, dann 3 Stunden am PC verbringe, 2 Stunden Fußballverein gehe und abends nochmal 1 Stunde chatte, wäre das ein völlig normaler Tageslauf für einen Jugendlichen in der heutigen Generation.
Aber das heißt, du brauchst neben der Schule noch andere soziale Kontakte.
Das ist für mich immer der entscheidende Faktor, wenn jemand noch regelmäßig mit Freunden rausgeht, irgendeinen Verein besucht, mit den Eltern hin und wieder was unternimmt, dann ist ein Medienkonsum in einer bestimmten Menge auch in Ordnung. Wenn jetzt jemand nur noch in den Medien sich bewegt oder auch dann nur 4 Stunden in Medien bewegt, ansonsten im Bett liegt und an die Decke starrt, dann ist es eher natürlich grenzwertig zu werten.
Da werden sich jetzt viele Kinder freuen über diese 4 bis 5 Stunden.
Und viele Eltern ärgern, weil die sehen müssen, wie sie es begrenzen, aber es ist tatsächlich so.
Wann sollten Eltern, Freunde hellhörig werden, wenn es um psychische Probleme geht?
Der erste Marker ist überhaupt die Veränderung. Also wenn ich an meinem Kind eine Veränderung bemerke, dann sollte ich auf jeden Fall nachfragen. Kinder erzählen nicht von sich aus. Wenn sie Schulprobleme haben und das Gefühl haben, die Eltern sind gerade belastet, haben viel zu tun, werden sie nicht sich in den Vordergrund spielen in aller Regel, sondern es erstmal versuchen, für sich zu lösen. Und wenn sie es nicht lösen können, dann würde irgendwann natürlich der Elternteil mit einbezogen. Das ist aber oft schon das halbe Jahr zu spät. Okay. Insofern eigentlich, wenn die Eltern das Gefühl haben, das Kind zieht sich mehr zurück, das erzählt nicht mehr so viel aus der Schule, Arbeiten werden nicht gezeigt, wenn es um Leistungsprobleme geht oder es ist plötzlich reizbar, aggressiv, dann wäre der erste Punkt, wo ich mich einfach mir Zeit nehmen würde, mich mit dem Kind hinzusetzen und zu fragen, ist überhaupt was los? Wenn Kinder gefragt werden, dann erzählen sie meistens auch.
Und was tut man dann? Wie geht es dann weiter, wenn das Kind wirklich belastet ist?
Das hängt natürlich so ein bisschen von der Belastung ab. Also wenn es meinetwegen eine Mobbinggeschichte in der Schule ist, dann sollte man schon mit dem Kind gemeinsam besprechen, was wären Lösungsschritte und kann das Kind oder der Jugendliche das alleine mit meinetwegen Schulsozialarbeit besprechen oder braucht es Unterstützung der Eltern, dass man gemeinsam zur Schule geht. Wenn es Stimmungsprobleme sind, auch da erstmal schauen, welche Lösungsansätze hat das Kind. Hat es überhaupt Lösungsansätze, können Eltern hilfreich sein. Wenn aber beide, der Jugendliche und die Eltern oder das Kind und die Eltern, sich hilflos fühlen und nicht genau wissen, was sie machen sollen, sollten sie sich auf jeden Fall einmal vorstellen. Eine Erstvorstellung kann dabei rauskommen, dass man hinterher eine Therapieempfehlung oder ein paar Ratschläge hat. Es kann auch sein, dass man einfach sagt, nein, das ist gesundes Verhalten, das ist vielleicht auch die Grenze zur Pubertät. Und das gibt dann wieder mehr Sicherheit im Umgang mit den Problematiken. Wenn man nicht mehr weiter weiß, kann man sich natürlich gerne entweder an der Ambulanz im LKH Süd oder an der Ambulanz am Uniklinikum oder bei niedergelassenen Kollegen vorstellen.
Wie erkenne ich als Elternteil, ob die Kinder jetzt gemobbt werden oder ob es ihnen schlecht geht oder ob es gerade die Pubertät ist? Wie kann ich das herausfinden?
Das ist eine sehr schwierige Grenze, also die selbst dem Fachmann oder der Fachfrau schwerfällt. Wobei ich immer sage, die Eltern sind letztendlich die Experten ihrer Kinder. Wenn ein Kind plötzlich mit 13, 14 eher motzig wird und irgendwo oppositionell, ist das oft eher noch normale Pubertät. Wenn ich keinen äußeren Anlass habe, die kann auch ja sehr heftig ablaufen. Ich merke immer, dass ich aufmerke, wenn die Symptomatik wechselnd ist. Also mal bin ich gereizt, mal ziehe ich mich zurück. Ich rede überhaupt gar nichts irgendwie über das, was Thema ist. Ich werde schlechter in der Schule, ich fange an, den Sportverein nicht mehr zu besuchen. Also wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen, dann würde ich es mehr hinterfragen, als wenn es jetzt nur mal eine Phase ist von ein paar Wochen, wo alles, was die Eltern sagen, doof ist.
Und wenn zusammenkommt, dass es in der Schule nicht rundläuft und das, was die Eltern sagen, ist alles blöd, dann sollte man Unterstützung suchen.
Genau.
Seit Februar leiten Sie die Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum. Wer kommt zu Ihnen?
Wir hatten von vornherein 3 Schwerpunkte gebildet. Einerseits, um ein bisschen zu differenzieren, wer geht ans LKH Süd und wer kommt in die Uni. Und hatten uns als Schwerpunkte einerseits die Anorexie rausgesucht, da die einfach sehr, sehr im Augenblick im Vordergrund steht und da ein hoher Bedarf im Graz und der Steiermark ist. Als zweiten Schwerpunkt Depression und Angst, weil diese Krankheitsbilder durch eben die, durch einfach die Corona-Zeit so sehr hoch gekocht ist. Und als dritten Schwerpunkt Transsexualität, da dies aus meiner Sicht gerade die Modediagnose der derzeitigen Jugendgeneration ist, was nicht heißt, dass man nicht trans ist, aber es ist ein heiß diskutiertes Thema und dort braucht es gute differenzielle Diagnostik, um zu unterscheiden, wer hat wirklich schon langjährig Probleme mit seiner Geschlechtsidentität und bei wem ist es vielleicht auch ein Ausprobierverhalten im Rahmen der Pubertät, wer möchte ich sein, weil das letztendlich die Therapiewege unterscheiden würde. Zudem Autismus und ADHS, da gibt es ebenfalls einfach einen hohen Bedarf, der unterversorgt ist. Und letztendlich nehmen wir alle Diagnosen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber das sind die, auf die wir uns jetzt erstmal spezialisiert haben.
Weil Sie gerade diese Modediagnosen angesprochen haben. Es gibt ja immer wieder welche. Vor 10 bis 15 Jahren war es ADHS, also die Aufmerksamkeitsstörung. Dann war der Autismus, das Asperger-Syndrom ganz stark. Dann waren, wie Sie auch gesagt haben, die Ritzerei ganz stark da. Und jetzt ist es das Transgender-Thema. Wie kommt es zu solchen Strömungen und wie gehen Sie damit um?
Ganz genau erklären, wie es zu solchen Strömungen kommt, kann ich Ihnen gar nicht. Oft ist es so, Jugendliche lernen ja voneinander in der Gruppe. Und wenn in einer Gruppe mehrere gerade in eine Richtung gehen, gerade bei den Diagnosen, die sie ein Stück weit selbst bestimmen, sowas wie das Ritzen oder auch welche Identität möchte ich haben, dann gibt es immer Trittbrettfahrer, die es auch ausprobieren. Und das ist immer die Kunst zu unterscheiden, wer hat wirklich eine Problematik in die Richtung und bei wem ist es eher obendrauf gesetzt. Bei solchen Diagnosen wie Autismus, das sind oft Kinder, die einfach ein bisschen anders sind, wo die Eltern nach einer Erklärung suchen, wo man Hilfen sucht. Und je mehr die Frage kommt, ist das nicht ein Autist, umso mehr guckt man auch drauf, umso bessere diagnostische Kriterien hat man und letztendlich umso mehr findet man es auch. Als ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vor 25 Jahren anfing, war die Bindungsstörung vielleicht mit 1-2% vertreten. Heute sind es 30%. Das ist eine Entwicklung der letzten 30 Jahre, wo man bessere diagnostische Kriterien hatte, wo man mehr drauf geschaut hat, wo man überhaupt mehr dran gedacht hat. Insofern denke ich, gibt es zwei Wege, wie solche Strömungen entstehen. Das eine ist der fachliche, wo man anfängt, mehr in eine Richtung zu denken, bessere Tools zu entwickeln und auch bessere Behandlungsstrategien. Und das andere ist eigentlich der soziale, der Jugendgruppe, die sich in der Regel ein Thema gerade aussuchen, um das sie drehen.
Wie kommt es, außer natürlich jetzt ist von einer Gruppe getriggert, aber wie kommt es zu solchen Störungen?
Wir Menschen sind ja nicht alle gleich und jeder von uns hat einen unterschiedlichen Fokus. Und was gestört ist, was nicht gestört ist, finde ich eh immer sehr schwierig zu differenzieren, weil was ist normal? Ist es normal, blonde oder dunkle Haare zu haben? Ist es normal, sportlich zu sein oder doch lieber vor dem PC zu sitzen? Und insofern ist es oft eine Kumulation aus sozialen Faktoren, wie was angesehen wird, aus dem Wunsch, in seiner Art und Weise in der Gesellschaft zu bestehen und tatsächlich aber natürlich dann auch genetischen Faktoren oder auch psychobiologischen Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel bei Depressionen verschieben sich Hirnrezeptoren in der Menge, und sodass jemand, der wirklich schwer depressiv ist, da alleine ohne Medikation auch gar nicht mehr rauskommen kann. Bei der Schizophrenie ist ein ähnlicher Mechanismus dahinter, sodass eben der Teil auch noch eine Rolle spielt. Und deswegen sprechen wir auch immer vom biopsychosozialen Modell. Das heißt, wir haben einen Teil biologische Faktoren mit auch einer Vulnerabilität, also mit einer Empfindlichkeit oder einer höheren Empfänglichkeit für psychische Störungen. Dann haben wir eben den sozialen Faktor und dann haben wir unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Und aus den drei Teilen entsteht dann, ob ich eine Störung entwickle oder ob ich vielleicht häufiger somatisch krank werde. Auch das kann eine Rolle spielen. Und dann spielt eben noch sowas wie Corona eine Rolle, was einfach ein Stressfaktor war.
Wann kommen bei solchen Störungen unter Anführungszeichen Medikamente zum Einsatz? Wie entscheidet man das?
Da muss man fast ein bisschen unterscheiden, Kinder- und Jugendpsychiatrie von Erwachsenenpsychiatrie. Wir sind sehr zurückhaltend in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Medikamenten, weil immer noch viel darauf gesetzt wird, dass man mit Strukturierung, mit verhaltenstherapeutischen Methoden, mit erstmal überhaupt verstehen, was ist los und dann hilfreichen Tipps viel bewirken kann. Für mich setzt die Medikation immer bei den Störungen ein, wo eine biologische Grundlage klar gegeben ist, wie zum Beispiel der Schizophrenie. Die werde ich nie nur mit Psychotherapie behandeln können, weil ich erstmal wieder ein Gleichgewicht an den Hirnrezeptoren herstellen muss, bevor ich überhaupt psychotherapeutisch ansetzen kann. Ähnlich bei einer schweren Depression, beim ADHS, auch dort ist eine Hirnreifungsstörung nachgewiesen, Aber auch da muss man differenzieren. Beim ADHS wird aus meiner Sicht oft viel zu viel Methylphenidat, also das Medikament, dafür eingesetzt, weil es eine Weile eine Modediagnose war und man deswegen einfach erstmal ein Medikament gegeben hat, bevor man diagnostiziert hat. Also für mich gehört vor ein Medikament immer eine sehr gründliche Diagnose, dann eine Erklärung auch für die Eltern, wie ist es wohl entstanden, mit einer Aufklärung, was kann das Medikament, was kann es auch nicht. Und dann entsprechend ein Einsatz des Medikaments mit einer guten Überprüfung alle 4 bis 6 Wochen, ob es funktioniert so oder nicht.
Das heißt, wenn Sie sehr zurückhaltend sind, heißt das auch, dass man manche Sachen, wie man mit Problemen umgeht, zum Beispiel erlernen kann.
Genau. Also es ist oft ein gutes Training. Also oft sind es Jugendliche, die nicht viele soziale Kompetenzen haben. Und soziale Kompetenzen kann man genauso wie jedes Schulfach lernen. Da kann man also Situationen durchspielen, in Rollen spielen. Man kann den Kindern erklären, was gerade bei ihnen passiert. Man kann ihnen beibringen, besser ihre eigene Gefühlslage wahrzunehmen. Und da ist sehr viel auf der psychotherapeutischen, verhaltenstherapeutischen und aber auch sozialpädagogischen Ebene möglich, womit die Kinder einfach besser zurechtkommen und dann nicht mehr mit einer psychischen Belastung reagieren.
Also das heißt, es ist gescheit, wenn ich mir von einem Fachmann Hilfe hole, weil die Eltern werden wahrscheinlich das nicht so gut können.
Ja, und die Eltern sollten aber einbezogen sein. Also in der Regel ist der Versuch des Fachmanns, die Eltern und das Kind zu schulen, wie sie gemeinsam letztendlich die Schwierigkeiten oder Probleme meistern können. Und es ist auch sehr gut in der Wissenschaft nachgewiesen, dass der Elterneinbezug hier einen ganz hohen Stellenwert hat.
Wann muss ein Kind oder ein Jugendlicher stationär aufgenommen werden? Wann ist es soweit?
Also unsere Hauptaufnahmen sind im ersten Moment erstmal Krisenaufnahmen. Das heißt, ein akuter, aggressiver Durchbruch, der zu Hause nicht handelbar ist, wo die Polizei kommt und das Kind mitbringt und zu uns bringt. Oder der zweite ganz große Teil ist Suizidalität. Das muss nicht unbedingt der vollendete Suizidversuch sein. Das kann auch Suizidgedanken sein. Das können Suizidpläne sein. Also auch eine absolut hilflose Situation, wo jemand nicht mehr weiß, wie er weiterleben möchte. Und das macht aktuell ungefähr 70% unserer Aufnahmen aus. Die bleiben auch nicht lange, die bleiben 3 bis 5 Tage und werden dann versucht, dass sie eben ambulant Hilfen haben oder irgendwie mit den Eltern besprochen ist, wie es weitergehen kann oder sie sich bei uns hinterher in der Ambulanz nochmal vorstellen oder eben eine Empfehlung haben zu einer stationären Aufnahme. Und die geplanten stationären Patienten, da ist oft eine lang bestehende Problematik vorhanden. Und man sagt, man braucht jetzt einmal einen intensiven Aufenthalt von 6 bis 8 Wochen, wo man ein bisschen Boden reinkriegt in die Problematik, wo man Medikament sehr ordentlich einstellt mit der entsprechenden Beobachtung oder eine Traumatherapie macht, wo klar ist, da gibt es ein Trauma und das muss jetzt aber einmal in geschützten Rahmenbedingungen bearbeitet werden. Das sind sehr geplante, langfristig vorgeplante Aufnahmen und da haben wir aktuell leider auch eine lange Wartezeit, weswegen ich sehr froh bin, dass wir den nächsten Zubau haben und da die Wartezeit auch verkürzen können.
Ist das wie ein normaler Spitalsaufenthalt? Darf ich da die Kinder besuchen kommen oder sollen die Eltern Abstand halten oder ist das ganz was Normales oder wird das vom Einzelfall?
Nee, im Gegenteil. Also die Eltern sollen auf jeden Fall die Kinder besuchen kommen, weil es tut niemandem gut, 6 Wochen in eine Glasglocke rausgehoben zu sein und niemanden mehr zu sehen, der das Umfeld ist. Die Kinder gehen auch am Wochenende nach Hause in der Regel. Okay. Also dürfen Freitagnachmittag nach der letzten Behandlung gehen und kommen Sonntagabend wieder. Und wir versuchen, die Eltern so eng wie möglich einzubeziehen. Also die werden zu Elterntrainings, Elterngesprächen mit eingeladen, wo sinnvoll und nötig, damit sie eben auch selber einen Zugewinn an Lernen haben, um dann hinterher zu Hause besser zurechtzukommen. Wir kriegen die Kinder immer geregelt auf der Station, wir haben genug Personal, wir haben auch genug wechselndes Personal, wenn es mal anstrengend ist mit einem Kind oder Jugendlichen, aber es soll ja zu Hause funktionieren, nicht bei uns. Und das ist ein normaler Alltag, die Kinder haben, sofern sie schulpflichtig noch sind, morgens Schule und dann eben entsprechend Therapien im Anschluss und Gruppenaktivitäten.
Um noch einmal auf die Essstörungen zurückzukommen, muss man auch stationär aufgenommen werden, wenn man an Essstörungen leidet?
Das hängt sehr davon ab, wie der Body Mass Index, also das Verhältnis von Länge zu Körpergewicht ist. Ein normaler Mensch hat einen Body Mass Index von 18 aufwärts. Wenn eine Anorexie oder eine Essstörung unterhalb von 12 liegt, ist es absolut krankenhauspflichtig. Das ist einfach auch eine somatische, also eine körperliche Sicherung, dass dem Kind oder dem Jugendlichen nichts passiert oder sie, meistens sind es Mädchen, nicht morgens tot im Bett liegt. Zwischen 15 und 12 als BMI ist es oft eine weiche Indikation. Es macht aber oft sehr viel Sinn, wenn Kinder und, oder Jugendliche das Essen zu Hause nicht mehr hinbekommen und nur noch von einem Apfel am Tag leben, da überhaupt mal wieder ein Essschema zu etablieren. Und dafür findet dann auch eine Aufnahme statt.
Gibt es Alarmzeichen, auf die ich achten sollte? Muss ich mir Sorgen machen, wenn mein Kind auf einmal zum Kalorienzählen anfängt?
Ein bisschen muss man natürlich immer drauf gucken. Die Frage ist immer, wie schnell wird abgenommen? Also wer ein Kind, das innerhalb von 6 Monaten 10 Kilo abnimmt, da würde ich sehr genau drauf achten, selbst wenn jemand vorher 80 Kilo gewogen hat, weil ein sehr schneller Abnahme oft die erste Anzeichen ist für eine Essstörung. Jemand, der in einem sehr vernünftigen Programm irgendwie anfängt abzunehmen, weil er sich gerade zu dick fühlt, das ist durchaus in Ordnung zu sehen. Wenn er flexibel bleibt, also wenn nicht Nahrungsgruppen ganz weggelassen werden. Die meisten anorektischen Patienten essen kein Fleisch mehr, sie essen kein Fisch mehr, kein Fett, kein Öl, keinerlei Süßigkeit. Wenn das in die Richtung geht und man das Gefühl hat, man fängt plötzlich um Essen an zu diskutieren, also im Sinne von, wenn ich jetzt als Mutter sage, du, der Apfel, da war jetzt aber nicht genug fürs Mittagessen und es wird einem eine große Rede gehalten, dass das absolut ausreichend ist, das wären die Punkte, wo ich sehr aufmerksam werden würde.
Geht das auch in die gegengesetzte Richtung, zum Beispiel, wenn ein Kind immer zu viel isst?
Auch das kann natürlich eine Problematik sein, wenn ein Kind von Geburt an, also nicht von Geburt an, aber so von 5, 6, 7 an, regelmäßig zu viel isst und schon lange ein Übergewicht hat, ist es sehr ungesund. Das wäre für eher aber ein Teil für einen Kinderarzt. Wenn aber plötzlich, meinetwegen mit der Pubertät, anfängt, ein Kind massiv zuzunehmen, weil es eigentlich den Kummer in sich rein isst, dann sollte man natürlich auch aufpassen.
Sie möchten das Home Treatment in der Steiermark als Betreuungsform einführen. Was versteht man darunter und welche Vorteile hat das?
Ich komme ja aus Deutschland und habe dort 10 Jahre lang Home Treatment etabliert und auch in die Regelversorgung übergeführt. Home Treatment bedeutet, dass ein Team von professionellen Mitarbeitern der Klinik, also sprich Arzt, Psychologe, Sozialpädagogik, Pflege, aber auch Fachtherapien wie Kunst oder Ergotherapie, nach Hause kommen zu der Familie und dort vor Ort behandeln, einmal am Tag eine Stunde. Kontakte können zwischen 5 bis 7 Kontakten die Woche liegen, also sehr hochfrequent. Und eigentlich das, was man im Krankenhaus macht, zu Hause machen, damit man das Umfeld, also Schule, Eltern, Geschwister besser mit einbeziehen kann.
Ich möchte noch ganz kurz auf das Thema Ängste und Depressionen, das wir schon angesprochen haben, zu sprechen kommen. Wenn Kinder Zukunftsängste haben oder sich sehr depressiv verhalten, wie soll man als Elternteil damit umgehen?
Ganz wichtig auch da ansprechen. Also Depressionen sind oft sehr still und unmerklich und keiner spricht einen an, weil man hat das Gefühl, dem anderen geht es nicht gut, man möchte ihn eher in Ruhe lassen. An dem Punkt, und dann sind die aber auch allein gelassen. Dann ist eben nichts, was man miteinander oder wo sie das Gefühl haben, ich gehöre noch in die Gemeinschaft, sondern sie ziehen sich immer mehr in sich zurück. Bei Ängsten ist es ein bisschen anders, die sind deutlicher. Wenn ich Angst habe vor dem Busfahren, wenn ich Angst habe vor der Schule, dann ist das klar assoziiert an einen oder einen anderen Punkt. Da geht es oft eher darum zu gucken, welche Hilfsstrukturen braucht man, welchen Psychotherapeuten braucht man. Braucht man bei der Depression natürlich auch, aber Depression ist es ansprechen, kann oft schon ganz viel helfen. Und erst dann, wenn das nichts hilft, würde ich zum Psychologen oder Psychotherapeuten gehen. Zwänge binden die Familien oft sehr mit ein und sind deswegen für die ganze Familienstruktur belastend. Die landen deswegen oft am schnellsten in der Behandlung, weil die Eltern es nicht mehr aushalten. Aber der gesamte Komplex Angst, Depression, Zwang lebt davon, dass er lange erstmal vorhanden sein darf, bevor jemand reagiert im Außen. Und deswegen, je früher man es anspricht, je früher man Hilfe sucht, umso besser.
Wenn ich als Elternteil total überfordert bin, was tue ich dann?
Das hängt davon ab, also ob Sie sozusagen dann Hilfe nach außen suchen, dann sollten Sie sich entweder an eine der Beratungsstellen, an eine der Krankenhausambulanzen oder an einen niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater oder Psychotherapeuten, also Psychologen wenden, weil es geht oft erstmal überhaupt zu sortieren, was ist los. Und was kann ich als Elternteil machen? Das geht gar nicht darum, gleich schon die medikamentöse Behandlung oder die große Therapie zu installieren, sondern erstmal um eine Einschätzung, ist das wirklich schon auch was, wo man dringend was tun muss? Oder ist es was, was eigentlich noch ganz im Rahmen liegt?
In der Schule sind viele derzeit sehr gefordert. Es ist Prüfungszeit. Was kann ich tun, um die Prüfungsangst zu überwinden?
Das ist ein schwieriges Thema, weil es irgendwie oft lang bestehend ist. Also man hat oft nicht nur plötzlich eine Angst vor einer Arbeit, sondern eine Prüfungsangst entsteht oft eher leise schleichend. Von der Leistungsangst, von der Bewertungsangst. Das sind oft Kinder, die schon immer Schwierigkeiten hatten, Vorträge vor der Klasse zu halten, wo einfach die Prüfungssituation an sich eine Angst-Panikstörung auslösen kann. Es gibt Entspannungsübungen, die man mit den Kindern machen kann. Es gibt, wenn Eltern sehr viel Wert auf Leistung legen, entsteht das oft schneller. Also insofern seinen eigenen Leistungsanspruch ans Kind ein Stück zurücknehmen. Man kann auch mal Sonderregelungen mit der Klassenlehrerin vereinbaren oder mit dem Klassenvorstand. Aber letztendlich geht es da genau darum, was ist ganz genau los? Was ist der Grund, Angst vor Arbeiten zu haben? Und manchmal ist es auch eine ganz reale Überforderungsangst. Ich merke, ich komme nicht mehr mit und muss trotzdem ständig Leistung bringen und habe nur schlechte Leistungen und spüre dann die Entwertung durch die schlechten Leistungen. Also das muss man sich oft sehr genau anschauen, warum ein Kind Ängste vor den Leistungen und auch Ängste letztendlich vom Schulbesuch dann entwickelt.
Wir haben uns jetzt intensiv über die psychischen Probleme unserer Kinder unterhalten. Lassen Sie uns daher mit den Stärken unseres Nachwuchses abschließen. Was zeichnet unsere Kinder heutzutage aus?
Ich finde, unsere Kinder sind unglaublich anpassungsfähig. Also sie haben in dieser Zeit mit Corona sehr, sehr viel kreative neue Lösungen gefunden für den Umgang. Wie sehe ich trotzdem meine Freunde? Was kann ich mit meiner Zeit anfangen? Sie sind sehr begabt in den sozialen Medien, oft sehr viel besser als wir Eltern oder wir Erwachsene. Ich lasse mir nicht selten von meiner Tochter was erklären in dem Sinne. Sie bilden einen guten Zusammenhalt in den gleichaltrigen Gruppen, die gleichzeitig natürlich aber auch der problematische Bereich sind. Und ich sehe die jetzige Generation überhaupt nicht als die Lost Generation, wie sie immer mal bezeichnet wird, sondern eigentlich eine Generation, die an Stress und Schwierigkeiten auch wächst.
Das ist ein nettes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in 3 Wochen. Bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.